Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Folgen des arabischen Frühlings, so viele Verdachtsfälle von Geldwäsche wie noch nie. Die Folgen der Wirtschaftskrise in Italien.
Con 600 Euro, no, onestamente, no, non si può vivere.
Von 600 Euro kann der 35-jährige Roberto Laso nicht leben. Die Folgen von Indiskretionen.
Der innere Feind sozusagen, das macht mir etwas Sorge, wenn ich mit solchen Leuten in den Krieg ziehen müsste und die muss ich versuchen zu eliminieren.
Verteidigungsminister Maurer sucht den inneren Feind, der Interna zum Grippen weitergibt. Und Rechtsextreme in Griechenland. Ausgerechnet in Griechenland, wo der Widerstand gegen Hitler und Mussolini zum Heldenepos gehört. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei ist im vergangenen Jahr regelrecht von Verdachtsmeldungen überschwemmt worden. Und 2011 waren über 3 Milliarden Franken an Vermögenswerten betroffen, mehr als in den Jahren 2009 und 2010 zusammen. Die Meldungen widerspiegeln unter anderem die politischen Ereignisse des vergangenen Jahres, zum Beispiel den arabischen Frühling. Einzelheiten von Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Die politischen Unruhen in Nordafrika und im Nahen Osten haben der Meldestelle für Geldwäscherei eine ganze Menge Arbeit bereitet. Alleine für Ägypten, Syrien, Libyen und Tunesien wurden beispielsweise 135 Verdachtsmeldungen gemacht, fast jede zehnte Meldung des vergangenen Jahres. Im Jahr zuvor gab es für diese Länder noch keine einzige Meldung. Judith Voney, Chefin der Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes.
Es ist so, dass wir in der Tat viele Verdachtsmeldungen in diesem Zusammenhang bekommen haben, wo ein begründeter Verdacht bestand, dass die Gelder aus einem Verbrechen stammen könnten.
Insgesamt haben Banken und Finanzinstitute der Meldestelle über 1600 Verdachtsfälle für Geldwäscherei übermittelt. 40% mehr als noch im Vorjahr. In einigen komplexen Fällen, wo zahlreiche Bankkonten involviert waren, haben verschiedene Banken und Finanzinstitute unabhängig voneinander Meldung erstattet. Für Judith Voney von der Meldestelle ein gutes Zeichen.
Das Ziel, dass man die verdächtigen Geschäftsbeziehungen auch erkennt, ist erreicht worden, indem eben alle Finanzintermediäre in Pflicht nachkommen und zum selben Fallkomplex auch Verdachtsmeldungen eingereicht haben.
Mit 3,3 Milliarden Franken war die Summe der Gelder, die in diese Verdachtsmeldungen involviert war, rund viermal größer als noch im Vorjahr. Doch auch hier ist für Judith Voney der Grund schnell gefunden.
25 Meldungen haben den Löwenanteil von 2,2 Milliarden gemeldeter Vermögenswerte auf sich vereint. In diesem Zusammenhang gab es 4 Fälle bei Online-Spielbanken, die einen sehr grossen Betrag von 560 Millionen auf sich vereinten.
Über die vergangenen Jahre haben die Banken und Finanzinstitute immer mehr Verdachtsmeldungen gemacht. Nicht eindeutig ein Zeichen für mehr Geldwäscherei in der Schweiz, aber eindeutig ein Zeichen grösserer Vorsicht seitens der Finanzdienstleister. Denn lieber auf der sicheren Seite sein und schon einen leisen Verdacht melden, als erst zu spät Meldung zu erstatten und damit möglicherweise der Meldepflicht nicht nachzukommen.
Tobias Fessler. Und nun zu einem verärgerten Verteidigungsminister Ueli Maurer in den Nachrichten mit Christian Lüscher.
Bundesrat Ueli Maurer sieht die Beschaffung des neuen Kampfflugzeuges auf Kurs, ärgert sich aber über Informationslecks. Bei den Testflügen in Schweden sei beim Prototyp des Gripen, den die Schweiz beschaffen will, nichts gefunden worden, was man nicht schon gewusst oder erwartet habe, sagte der Verteidigungsminister. Er berief sich dabei auf seine Fachleute. Offensichtlich passe die Beschaffung des Gripen gewissen Leuten im Departement nicht, weshalb sie mit Indiskretionen arbeiteten, sagte Maurer. Autos und Lastwagen, die über ein eingebautes Diagnosesystem verfügen, sollen nicht mehr zum Abgastest in die Garage. Zudem will der Bund auf Abgas- und Lärmtests bei Motorrädern und Mofas verzichten. Das Bundesamt für Strassen Astra führt zu diesen Vorschlägen eine Anhörung bis Juli durch. Die eidgenössische Finanzkontrolle hatte vorgeschlagen, dass ein Abgastest nur noch alle 4 statt 2 Jahre durchzuführen sei. Ein Vergleich zwischen Kosten und Nutzen habe ergeben, dass der technische Fortschritt es ermögliche, seltener einen Abgastest durchzuführen. Die Zahl der Ansteckungen mit dem AIDS-Virus HIV hat im letzten Jahr in der Schweiz leicht abgenommen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, wurden rund 560 HIV-Diagnosen gemeldet, gegenüber rund 600 im Jahr zuvor. Fast die Hälfte der HIV-Diagnosen entfielen auf Männer, die sexuellen Kontakt mit Männern hatten. Zugenommen hat gemäß dem BAG im letzten Jahr die Zahl anderer sexuell übertragbarer Infektionen. Der Flughafen Zürich und die Flugsicherung Skyguide wollen mit verschiedenen Massnahmen fast Zusammenstöße zwischen Flugzeugen auf einer Pistenkreuzung verhindern. So sollen laut den beiden Unternehmen Messflüge zur Überprüfung von Navigationsanlagen nicht mehr während des Tages, sondern vorwiegend während der Nacht durchgeführt werden. Zudem werde bei besonders hohem Verkehrsaufkommen ein zusätzlicher Flugverkehrsleiter eingesetzt. Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle hatte festgestellt, dass zwei Flugzeuge auf sich kreuzenden Pisten kurz nacheinander eine Startfreigabe erhalten hatten. Die Besatzung einer Maschine bemerkte den Irrtum und brach den Start ab. Während dieser Phase wurde gleichzeitig ein Messflug durchgeführt. Nach Angaben der Palästinenserbehörde ist mit Israel ein Abkommen über ein Ende des Hungerstreiks der palästinensischen Häftlinge in israelischen Haftanstalten erzielt worden. Die palästinensischen Häftlinge hätten eine entsprechende Vereinbarung in der Haftanstalt von Aschkelon unterzeichnet. Seit Mitte April hatten sich rund 1600 palästinensische Häftlinge für bessere Haftbedingungen im Hungerstreik befunden. Israel hat im letzten Jahr zahlreiche palästinensische Infrastrukturanlagen zerstört, die mit Geldern aus der Europäischen Union finanziert worden waren. Das zeigt eine Untersuchung verschiedener Nichtregierungsorganisationen unter der Leitung einer UNO-Stelle. Demnach zerstörte Israel im vergangenen Jahr in den Palästinensergebieten über 60 Häuser, Brunnen und landwirtschaftliche Einrichtungen. Die israelische Armee erklärte dazu, man sei gezwungen gewesen, die Einrichtungen zu zerstören, da die Baubewilligungen dafür gefehlt hätten. Die milliardenschweren Spekulationsverluste bei JP Morgan Chase haben die verantwortliche Managerin ihre Stelle gekostet. Wie die Großbank mitteilt, wird Aina Drew nach 30 Jahren bei JP Morgan das Haus verlassen. Drew war seit 2005 Leiterin des Chief Investments Office, das in London angesiedelt ist. Dieser Geschäftszweig hatte innerhalb von 6 Wochen rund 2 Milliarden Dollar verspekuliert. Der Chef von JP Morgan musste zudem einräumen, dass weitere Verluste anfallen könnten, da die problematischen Finanzgeschäfte noch nicht liquidiert werden konnten. Die Schwierigkeiten Griechenlands, eine neue Regierung zu bilden, und die damit verbundenen Probleme des Euros haben sich auch auf die Schweizer Börse ausgewirkt. Vor allem Kursverluste von Nestle sowie der Grossbanken zeigten negative Auswirkungen. Auch die Titel von Versicherungen mussten unter der Schuldenproblematik Kursrückgänge verzeichnen. Und hier die aktuellen Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.876 Punkten, minus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.728 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 20,11 gehandelt, der Dollar zu 93,53 Rappen. Das Wetter. Morgen immer mehr Wolken und später Regen bei maximal 15 Grad. Im Süden weiterhin sonnig bei 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Kritische Stunden in Athen. Wir fragen gleich unseren Korrespondenten und berichten über den Aufstieg der Rechtsextremen. Kritische Stimmung beim Verteidigungsminister. Ärger über Indiskretionen zum Grippen. Kritische Frage: Wie kann man den Strom lokal speichern? Kritische Frage 2: Führen die USA nun auch einen Krieg in Jemen? Und schließlich: Der italienische Arbeitsmarkt schützt die Alten, nicht die Jungen. Unsere Serie zum Mittelstand in der Krise. Heikle Stunden jetzt in Athen. Ein letztes Mal wollen die Parteien beim Staatspräsidenten Papoulias sondieren, ob nicht doch eine Regierung gebildet werden kann. Werner van Gent in Athen, gibt es schon Neuigkeiten und was ist am Ende dieses Tages zu erwarten?
Also es gibt noch keine Neuigkeiten, die Gespräche haben auch noch nicht angefangen. Was zu erwarten ist, ich glaube, man muss da die Erwartungen sehr niedrig halten. Es hat sich über den Tag hinweg hat sich da eigentlich nichts geändert bei den Positionen der wichtigsten Politiker. Die haben sich eigentlich festgegraben in ihren Positionen. Ich glaube nicht, dass sie heute Abend noch davon loskommen werden. Also das heißt faktisch, wir werden wahrscheinlich am 17. Juni Neuwahlen haben.
Und wenn es an diesem 17. Juni zu Neuwahlen kommt, wie kommt Griechenland über die Runden, wenn dem Land das Geld vor den Wahlen ausgeht und keine neuen Hilfsgelder mehr fließen?
Ja, Ministerpräsident Papademos, der immer noch amtierend ist, hat in einem Brief an Staatspräsident Papoulias natürlich auf die kritische Lage hingewiesen. Gleichzeitig wurde aber auch bekannt, dass bis Juni noch genügend Geld in der Kasse ist. Es sind auch neue Kredite aus Europa nach Griechenland geflossen oder wenigstens sind in Aussicht gestellt worden. Und ich glaube nicht, dass man das vor den Wahlen rückgängig machen wird. Ich glaube nicht, dass es vor Juni zu einer Zahlungsunfähigkeit kommt. Ganz anders ist, wenn es keine Regierung gibt, die das Sparprogramm fortsetzen will nach dem 17. Juni, dann kann es sein, dass es dass die Kredite aus Europa nicht mehr kommen, dass es zur Zahlungsunfähigkeit kommt.
Und das ist die entscheidende Frage. Haben die Parteien, die den Sparkurs der EU mittragen, noch eine Mehrheit oder bekommen jetzt extreme Kräfte eine Mehrheit?
Ja, die Tendenz der letzten Wahlen, der wird sich wahrscheinlich bestätigen, nochmals, auch in einem Monat. Es sei denn, dass die Parteien, die für den Sparkurs sind, dass sie das so glaubhaft erklären können, weshalb Griechenland unbedingt daran festhalten muss, dass dann die Leute wieder zu den großen, ehemals großen Parteien zurückkehren. Aber das ist alles noch völlig offen, würde ich sagen.
Wie ist es eigentlich möglich, dass eine offen faschistische Partei in Griechenland, das unter den Nazis und den Italienern unter Mussolini so gelitten hat und so stolz ist auf diesen Widerstand gegen Mussolini und Hitler, heute 7% bei Wahlen erhält?
Es ist wahnsinnig schwierig, das zu erklären, wenn man sieht, dass in den Dörfern Distomo und Kalafrita, das sind zwei Städte, Dörfer, die in 1944 im Sommer von den SS und von der Wehrmacht massakriert wurden. Die Bevölkerung sind insgesamt mehr als 500 Toten zu beklagen gewesen. Dass in diesen Gemeinden die goldene Morgenröte sehr gut abgeschnitten hat, das ist etwas, ich kann es nicht erklären, die Leute in Distomo und in Kalafrita sagen, das sind Auswärtigen, die gewählt haben. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Es ist etwas, wo wahrscheinlich eher Psychiater, Psychologen eine Erklärung finden können.
Und wie ist die Stimmung heute Abend in Athen? Herrscht da Untergangsstimmung oder Trotzstimmung?
Nein, es herrscht eigentlich keine Untergangsstimmung. Ich war heute Morgen in der Bank und es waren etwas mehr Leute da, die zum Teil auch Geld abgehoben haben, aber es war mitnichten eine Panik und mitnichten, dass da wirklich Schlangen sich gebildet haben. Ich habe dann aber auch mit Geschäftsleuten gesprochen, die sagen, es ist eine Eiszeit, sagt man auf Griechisch, und man wartet, bis irgendetwas geschieht. Das heißt, das ganze Geschäft, die ganze Wirtschaft ist eigentlich zum Stillstand gekommen. Es gibt keine neuen Kredite von den Banken, es gibt kein Geld im Umlauf. Jedermann sitzt auf seinem Geld und will das Geld nicht ausgeben.
Angenommen, es kommt zu einem griechischen Staatsbankrott. Was heißt das für die Insel Schweiz?
Ja, die Frage ist, ob die Schweiz eine Insel ist. Ich meine, die Schweiz ist abhängig vom Geschäft mit Europa. Und wenn in Europa zugegebenermaßen ein kleines Land aussteigt, dann ist die Frage, ob dann das Geschäft mit Europa noch so gut weitergehen wird. Ich bin der Meinung, dass die Grundprobleme Griechenlands nicht anders sind als die Grundprobleme Spaniens zum Beispiel. Spanien ist sehr viel größer. Aber die Grundprobleme, nämlich dass die Produktivität in den letzten 10 Jahren von Spaniens und Griechenlands gegenüber im Vergleich zu Holland und Deutschland und so sehr stark zurückgegangen ist, dieses Problem ist nicht gelöst. Und dieses Problem hat zum Teil auch die große Problematik hervorgerufen, hat die Krise ausgelöst. Und das dafür gibt es noch keine Änderungen. Und wenn Griechenland aussteigt, dann wird irgendwann würde ich sagen, auch Spanien Gefahr laufen, aussteigen zu müssen.
Besten Dank, Werner van Gent in Athen. Wenn es zu Neuwahlen kommt, rechnet man erneut mit einem Erfolg der rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte, die bei den letzten Wahlen immerhin auf 7% gekommen ist. Wir haben darüber gesprochen. Rodotheos Eralidou hat sich in einem Athener Stadtteil umgehört, in dem die Rechtsradikalen besonders großen Zuspruch genießen.
An der Kapodistriou-Straße, nur wenige Schritte hinter dem zentralen Omonia-Platz, sitzt der 32-jährige Konstantinos in seinem Bilderrahmenatelier und wartet auf Kundschaft. Es ist ein bescheidener Laden, rund 50 Quadratmeter groß. Trotz der zentralen Lage läuft das Geschäft sehr schlecht. Die Situation ist dramatisch, schimpft der schlanke Mann mit den blauen Augen und dem dunkelblonden kurzen Haar. Es ist sehr gefährlich. Täglich finden Übergriffe statt. Unsere Kunden trauen sich nicht einmal in unser Geschäft zu kommen. Ich rufe mehrmals täglich die Polizei, aber auch sie kann nichts unternehmen. Die Gegend rund um Konstantinos Geschäft ist seit einigen Jahren von hoher Kriminalität geprägt. Ein paar Schritte vom Geschäft entfernt verkauft ein farbiger Dealer auf offener Straße Heroin an einen mageren jungen Mann. Auf der anderen Straßenseite warten zwei Prostituierte auf ihre Freier. Sie sprechen nur gebrochenes Griechisch. Eine Gruppe ausländisch aussehender junger Männer geht vorbei und guckt sich die Frauen genauer an. Überhaupt scheint außer den Junkies die griechische Bevölkerung diesen Ort mehrheitlich schon längst verlassen zu haben. Leute wie Konstantinos sind da die Letzten, die noch um ihren Besitz kämpfen. Der Staat zwingt uns zur Selbstjustiz. Wir müssen uns irgendwie wehren. Die Leute von der Chrysi Avgi sind die einzigen, die uns dabei helfen. Alle anderen Parteien machten nur leere Versprechungen, klagt Konstantinos. Nur die Rechtsradikalen sorgten mit ihrer Anwesenheit und täglichen Patrouillen einigermaßen für Recht und Ordnung. Die Zentrale der Partei befindet sich nur 10 Minuten von Konstantinos Atelier entfernt, direkt gegenüber des Athener Hauptbahnhofs. Vor der Eingangstür steht eine Gruppe junger Männer, die meisten mit kurzen Haaren oder kahlrasierten Köpfen und schwarzen Shirts. Darunter auch der 37-jährige Michalis. Er ist schon seit einigen Jahren Mitglied der Chrysi Avgi. Ich habe eine große Wut auf unsere Politiker und ich will Rache. Diese illegalen Einwanderer ruinieren unser Land. Sie benehmen sich wie Tiere. Ich kann sie nicht als gleichberechtigt sehen. Ich kann mich mit dieser Situation nicht abfinden und kämpfe, damit sich das ändert. Was diese Intoleranz gegenüber den Einwanderern bedeutet, weiß Daniel Estras von der Internationalen Organisation für Migration nur zu gut. Dutzende illegale Einwanderer suchen täglich die Büros der Organisation im Athener Stadtteil Alimos auf. Sie suchen Hilfe. Diese Menschen sind in Gefahr. Vor allem im Zentrum Athens findet eine regelrechte Hetzjagd auf Personen mit einer dunkleren Hautfarbe statt. Die meisten Einwanderer ohne Papiere leben auf der Straße. Und dort sind sie täglich den Übergriffen von Rechtsextremen ausgesetzt. Diese Menschen flehen uns an, hier übernachten zu dürfen, damit sie sich wieder sicher fühlen können. Offiziell dementiert die Chrysi Avgi jegliche Beteiligung an solchen Übergriffen. Dass Chrysi Avgi-Anhänger aber vor Gewalt nicht zurückschrecken, ist seit Jahren ein offenes Geheimnis. Der 62-jährige Ioannis Vourdis, ein für sein Alter erstaunlich durchtrainierter Mann, ist einer der frisch gewählten Chrysi Avgi-Abgeordneten. Vourdis freut sich auf die möglichen Neuwahlen. Seine Partei würde dann sogar noch mehr Stimmen bekommen als bisher, sagt er, denn auf die Chrysi Avgi sei Verlass. Die Griechen brauchen Hilfe. Wir teilen Lebensmittel und Kleidung aus, begleiten alte Menschen zur Bank oder zum Geldautomaten, weil diese Menschen sonst den Verbrechern ausgeliefert sind. Und wir werden unsere Entschädigungen als Abgeordnete größtenteils für wohltätige Zwecke spenden. Es ist vor allem dieses soziale Gesicht, das die Partei bei Jung und Alt beliebt macht und das Gefühl, dass man sich wenigstens auf sie verlassen kann. Auch wenn viele ihrer Wähler, so wie der 32-jährige Bilderrahmenverkäufer Konstantinos, mit der nationalistischen Ideologie der Partei kaum etwas anfangen können. Mir selber tun die Einwanderer ja auch leid. Viele sind bettelarm, klauen, um zu überleben. Wer in anderen Stadtteilen lebt und das Problem nicht hat, dem fällt es einfacher, die Chrysi Avgi zu kritisieren. Wer aber hier lebt, der hat keine Alternative. Und solange der Staat Menschen wie Konstantinos weiterhin im Stich lässt, ist kaum davon auszugehen, dass die Chrissi Avyi wieder zu der Randerscheinung wird, die sie noch bei den Parlamentswahlen von 2009 war. Damals hatte sie weniger als 0,3% der Stimmen bekommen.
Aus Athen, Rodotea Seralidou. Die Negativschlagzeilen um den schwedischen Kampfjet Gripen reißen nicht ab. Am Wochenende kursierten erneut Berichte über schlechte Ergebnisse bei Testflügen. Quelle dieser Gerüchte ist offenbar das Verteidigungsdepartement selbst. Und das ärgert Uli Maurer sehr. Dominik Meyer war mit dem Verteidigungsminister auf einem Frühjahresbummel auf dem Berner Waffenplatz Jasbach.
Leute aus dem Verteidigungsdepartement scheinen die Sonntagszeitung mit Interna versorgt zu haben über den Kampfjet Gripen. Ueli Maurer platzt deswegen vor versammelter Journalistenschar der Kragen.
Ja, das ist deutsch gesagt eine verdammte Hurensauberei, das kann man einfach nicht dulden.
Indiskretionen, Gerüchte, ob wahr oder falsch, der Gripen steht unter Beschuss. Laut Sonntagszeitung enttäuschte ein Gripen-Prototyp die Schweizer Piloten vorletzte Woche bei Testflügen in Schweden. Der Jet habe die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht und es seien erst sehr wenige der versprochenen Verbesserungen umgesetzt worden. Alles falsch oder übertrieben, sagt heute der Verteidigungsminister.
Meine Leute versichern mir, dass nichts Unvorgesehenes passiert ist. Ich muss mich auf meine Leute verlassen und die sagen nichts, was wir nicht gewusst hätten oder nichts, was nicht erwartet worden wäre.
Alles sei auf Kurs. Der erste Gripen werde in 6 oder 7 Jahren in der Schweiz landen, sagt Maurer. Er ärgert sich über seine eigenen Leute, die in den Medien Stimmung machten gegen den Gripen.
Ganz offensichtlich haben wir auch Leute, denen passt der Gripen nicht. Und das ist tatsächlich der innere Feind sozusagen. Das macht mir etwas Sorge, wenn ich mit solchen Leuten in den Krieg ziehen müsste und die muss ich versuchen zu eliminieren.
Der Kreis der Personen, die Zugang hätten zu sensiblen Informationen rund um den Gripen, werde immer kleiner. Bald werde man den Quellen der verschiedenen Indiskretionen auf die Spur kommen, hofft Maurer. Die monatelange Kritik am Gripenentscheid des Bundesrates scheint am Verteidigungsminister zu nagen.
Der Versuch jetzt, den Gripen zu bekämpfen, um etwas Besseres zu erhalten, schlägt sicher fehl, weil es gibt den Gripen oder nichts. Wir können uns nicht mehr leisten.
Denn der Gripen ist der billigste unter den ursprünglich 3 getesteten Jets. Doch Sicherheitspolitiker wie der Kampfjet-Spezialist und SVP-Nationalrat Thomas Hurter sehen beim Kauf ein beträchtliches finanzielles Risiko.
Es geht natürlich auch darum, dass mit dem tiefsten Preis ein gewisses Risiko eingekauft wird und es geht jetzt darum, auch dieses Risiko abzuklären.
Konkret befürchtet Hurter, dass die 22 Gripen-Jets am Schluss teurer werden als geplant, weil der gewünschte Typ Gripen EF erst in Entwicklung ist und die Schweiz vielleicht am Ende doch noch Entwicklungskosten mittragen müsse. Doch Bundesrat Maurer verspricht heute, es werde bei 3,1 Milliarden Franken bleiben.
Wir haben diese entsprechenden Zusicherungen der Lieferfirma Saab, wir haben die Zusicherung der schwedischen Regierung. Für mich sind diese Zahlen fest.
Ein Versprechen des Verteidigungsministers, der heute vor allem selbst Verteidigungsminister war.
Dominik Meyer. Und wir bleiben unter Strom. Mit der Energiewende soll der Strom vermehrt dort produziert werden, wo er auch gebraucht wird. Die Strombranche steht also vor einem Umbruch. Anstatt große Kraftwerke werden künftig also kleine, dezentrale Anlagen wie Wasser-, Windkraftwerke und Solaranlagen gefördert. Doch der Strom wird nicht immer dann produziert, wenn er gebraucht wird. Er muss also auch dezentral gespeichert werden. An einer Tagung des Paul-Scherrer-Instituts haben heute Fachleute und Politiker diskutiert, wie solche Energiespeicher auf Gemeindeebene technisch funktionieren könnten. Caroline Arn.
Die Zahlen sind kaum vorstellbar, wenn man sie hört. Alexander Wockhaun, Leiter des Forschungsbereichs Energie am PSI und Professor für Chemie an der ETH, zählt zusammen, wie viele Solaranlagen es künftig braucht, um das Ziel von 10 Terawattstunden zu erreichen.
Verteilt auf 1 Million Anlagen a 10 Kilowatt.
Diese Energie muss geschluckt werden. Die Forschung nach Speichermöglichkeiten läuft auf Hochtouren, und zwar für kleinere Speicher. An Batterien wird getüftelt, aber nicht nur.
Eine große Hoffnung geht auf die chemischen Energiespeicher. Denn diese ermöglichen die Speicherung nicht nur über Tage, sondern auch über Wochen und sogar bis zur saisonalen Speicherung.
Chemische Speicher, zum Beispiel Gas, konkret Wasserstoff. Seit Jahren wird in der Schweiz an der Brennstoffzelle geforscht, damit Wasserstoff zu Strom wird, beispielsweise um Autos zu betreiben. Doch nun kehrt das PSI den Vorgang um, damit Strom, überschüssiger Solarstrom, zu Wasserstoff wird.
Die wichtige Route, die wir heute präsentieren, ist die Elektrolyse, in der wir mit erneuerbarem Strom Wasserstoff produzieren.
Elektrolyseur heißt im Fachjargon die umgekehrte Brennstoffzelle. Entwickelt werden sollen große für die Industrie, aber auch kleinere, beispielsweise für Gemeinden.
Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Häuser liefern ihre Elektrizität an diese Drehscheibe, wo die Gemeinde einen größeren Elektrolyseur gemeinsam für alle betreibt, wo sie eine Wasserstofftankstelle mit einem Speicher zur Verfügung stellt und wo wir Bürgerinnen und Bürger dann unseren Wasserstoff für die Mobilität tanken können.
Der Wasserstoff kann aber auch wieder zu Strom werden für Industriebetriebe. Alexander Wockhaun ist zuversichtlich, dass in 5 bis 8 Jahren solche Elektrolyseure auf den Markt kommen. Wenn der Strom verstreut über das ganze Land produziert wird, soll er auch dezentral gespeichert und gemanagt werden. Um die großen Leitungen beispielsweise für Stromimporte aus den Windparks an der Nordsee freizuhalten. Doch bevor dieses System funktioniert, braucht es Versuchskaninchen. Das heißt Gemeinden, die als erstes akribisch erfassen, wann wer wie viel Strom verbraucht, um zu planen, wie viele Sonnen- oder Windanlagen vor Ort sinnvoll sind. Die Gemeinde Zernetz im Bündnerland hat diesen Schritt gemacht. Sie lässt sich von der ETH und dem PSI ausrechnen, wie der stündliche Stromverbrauch rund ums Jahr ist. Eben solche Analysen lassen auch Gemeinden rund um das PSI erstellen. Alexander Wockhaun hofft nun, dass diese Gemeinden auch Hand bieten werden, um als Pioniere die neuen Speichersysteme einzurichten. Für den Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Aargau, für Urs Hoffmann, wäre dies wünschbar.
Also wir sind auch im Gespräch mit dem PSI und sind natürlich sehr interessiert daran, dass solche Forschungsergebnisse gerade auch im Aargau zusammen mit den Elektrizitätsunternehmungen, die bei uns ja noch sehr dezentral organisiert sind, aber auch mit dem kantonalen Elektrizitätswerk umgesetzt werden können.
Noch ist alles Zukunftsmusik. Doch die Forscher sind überzeugt, dass bis 2034, wenn voraussichtlich keine Atomkraftwerke mehr am Netz sind, bereits viel Strom gespeichert werden kann.
Caroline Arndt. Es ist 18.28 Uhr, Sie hören Echerer Zeit und weiter geht's mit «Fast ein Krieg, die USA in Jemen». Fast am Ende der italienische Mittelstand und ganz allein ein Farmer gegen das Regime Mugabe. Das militärische Engagement der USA gegen die Al-Qaida in Jemen weitet sich aus. Die USA unterstützen die jemenitische Armee mit Drohnen, Militärberatern und Präsident Obama hat unlängst sogar entschieden, dass nicht mehr nur eindeutig identifizierte Terroristen angegriffen werden dürfen. Beobachter sprechen bereits von einem neuen Krieg der USA in einem muslimischen Land. Fredrik Steiger.
Die USA reden nicht über ihre Drohnenangriffe im Jemen. Offiziell ist jeweils von Operationen der jemenitischen Luftwaffe die Rede. Doch in den vergangenen 2 Monaten haben die USA gut 2 Dutzend Mal unbemannte Fluggeräte eingesetzt. Allein in den letzten Tagen starben beim intensivierten Antiterrorkampf Dutzende von Menschen, nicht nur Terrorverdächtige. Das Ziel ist jeweils die Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Es ist die derzeit aktivste Filiale des Terrornetzwerkes. Die knapp vereitelten Paketbombenanschläge vor gut 2 Jahren zeigen, dass die Gruppe auch Attentate im Westen plant. Dasselbe gilt für den Anschlag, den vorige Woche ein saudischer Infiltrator verhindern konnte. Jay Carney, der Sprecher des Weißen Hauses, bezeichnet Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel als besonders große Bedrohung.
AQAP is in particular a threat, as we see it.
Deshalb weiten die USA die Zusammenarbeit mit dem Jemen massiv aus. Am Wochenende war John Brennan, der Antiterrorkoordinator von Präsident Barack Obama, zu Gesprächen in der jemenitischen Hauptstadt. Obama hat, was ebenfalls unbestätigt bleibt, auch die Einsatzregeln deutlich gelockert. Bisher waren nur klar identifizierte Terroristen im Visier. Neuerdings reichen schon Verhaltensmuster oder Verdachtsmomente aus für solche gezielte Tötungen. Für Andrea Prazo von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch geht das entschieden zu weit.
We already don't know the scope of the drone operations in Yemen and the idea that the CIA will
zumal
be
ausgerechnet die wenig transparente CIA mehr Drohnenangriffe fliegen dürfe. Gezielte Tötungen sind völkerrechtlich ohnehin umstritten und gelten nur in ganz engem Rahmen überhaupt als legitim. Selber ist der Jemen außerstande, Al-Qaida die Stirn zu bieten. Die Terroristen dominieren bereits mehrere Provinzen. Im arabischen Sender Al Jazeera meint jedoch der neue Premierminister Mohammed Bazin Dawa blauäugig.
I'm not aware of that. I have no accurate information about it.
Von US-Drohnenoperationen in seinem Land wisse er nichts. Tatsache ist, dass die USA sogar schon Boots on the ground haben, also Leute vor Ort im Jemen, vermutlich hunderte von Logistikexperten, Militärberatern und womöglich sogar bewaffnete Sondereinsatzkräfte. Aus Angst vor antiamerikanischen Reflexen hält man das möglichst geheim. Doch ausgerechnet die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman sagt jetzt auf Al Jazeera:
We welcome any kind of partnership on fighting terrorists, on building our country.
Der Kampf gegen Al-Qaida habe für die Jemeniten ebenso hohe Priorität wie der Wiederaufbau des Landes. Im Antiterrorkampf begrüße man deshalb jede erdenkliche Unterstützung, nicht zuletzt die amerikanische. Offen ist, ob die Jemeniten das auch noch so sehen, falls der de facto Krieg der USA im Jemen immer mehr Kollateralschäden fordert.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, mittlerweile im fünften Jahr, bedroht den Mittelstand, das Rückgrat der Gesellschaft. In unserer Echo-Serie schauen wir heute auf unseren Nachbar Italien, wo der Mittelstand im Rekordtempo wegzubrechen droht, wie Soziologen warnen. Vor allem der künftige Mittelstand. Denn jeder Dritte zwischen 18 und 25 Jahren ist völlig desillusioniert, sieht nicht, wie er im Arbeitsmarkt Fuß fassen soll, einem Arbeitsmarkt, der die Alten beinahe grenzenlos schützt, die Jungen aber ausschließt. Massimo Agostinis.
Alberto Ferrandelli wohnt in einem guten Römerquartier. Von seiner Wohnung aus hat er einen herrlichen Blick auf den Parco degli Aquedotti, einen Park voller römischer Ruinen, der von der Stadt sogar einigermaßen gut unterhalten wird. Die Wohnung ist für eine vierköpfige Familie eher klein, aber sie gehört Ferrandelli und ist eine gute Alterskapitalanlage, denn trotz Krise steigen die Wohnungspreise in Rom unaufhörlich. Ferrandelli ist 62, er arbeitet als Mittelschullehrer. Noch ein Jahr, dann kann er in Pension. Es war auch in den 70er Jahren nicht einfach, aber ich hatte das Glück, ohne Empfehlung von oben, eine Aushilfsstelle in einer Schule zu finden. Im Laufe der Jahre machte ich Weiterbildungen, bis ich schließlich fest angestellt wurde mit einem guten Salär. Ich muss sagen, mein Einsatz hat sich gelohnt.
Per cui mi ritengo fortunato di aver cominciato un qualcosa che ha avuto un certo sviluppo.
Ferrandelli weiß, dass die Realität heute eine andere ist. Sein Sohn, 34 Jahre alt, Schiffbauingenieur, findet seit 10 Jahren nur Gelegenheitsjobs.
Sì, era più facile. Cioè la facilità veniva anche da una certa.
Der Unterschied zu den 70er Jahren ist, dass wir damals bei allen Schwierigkeiten wussten, irgendwie geht es weiter. Irgendwann werden wir es ökonomisch besser haben als unsere Eltern. Meine Kinder haben diese Hoffnung nicht. Im Gegenteil, sie blicken bange in die Zukunft.
Non credo che i miei figli vedano il futuro con grande speranza. C'è un po' di paura.
Roberto Laso, 35-jährig, abgeschlossenes Jus-Studium, arbeitet auf Abruf für ein Callcenter. Er weiß immer erst 12 Stunden vorher, wann er wieder zur Arbeit muss. Laso gehört zu den fast 5 Millionen Arbeitnehmenden, praktisch alle zwischen 25 und 40 Jahre alt, die nur einen Mini-Arbeitsvertrag haben, mit Mini-Sozialleistungen, Mini-Abgaben an die italienische AHV und keinem Krankentaggeld. Lasos Lohn ist minimal.
Con 600 euro, no, onestamente, no, non si può vivere.
Nein, mit unserem 600 Euro Monatsgehalt für diese Arbeit auf Abruf, da kommt man nirgends hin. Viele von uns im Callcenter wohnen noch zu Hause. Ich musste gar wieder zurück zu meinen Eltern ziehen.
Anch'io ho dovuto fare due conti e sono dovuto tornare a casa.
Ferrandelli und Laso, zwei italienische Schicksale. Der eine mit sicherem Job und sicherer Rente. Der andere, prekär angestellt im unregulierten Bereich des italienischen Arbeitsmarktes. Und dieser Bereich wächst. 80% aller neuen Arbeitsverträge werden in Italien nur noch auf Zeit abgeschlossen, 40% davon mit miesesten Bedingungen. Pietro Icchino ist einer der angesehensten Arbeitsrechtler Italiens und unterrichtet an der Uni Mailand. Seit Jahren warnt er vor dieser sogenannten Dualität des Arbeitsmarktes.
L'equilibrio mediterraneo, che è un equilibrio caratterizzato proprio da questi elementi, cioè.
In den 70er Jahren beschlossen alle südeuropäischen Länder, dass Angestellte kaum entlassen werden können. Die Idee dahinter war, dass der Mann als alleiniger Ernährer der Familie stark geschützt werden müsse, weil die Familie im Falle von Entlassung vor dem finanziellen Ruin stünde. Diese Regelung macht den Arbeitsmarkt sehr unflexibel. Die Arbeitgeber umgehen diesen rigorosen Kündigungsschutz in Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und Frankreich, indem sie die alten Arbeitnehmer behalten, weil unkündbar. Die Jungen aber stellen sie nur noch mit sehr prekären Verträgen an. Deshalb ist in diesen Ländern mit ihrem zähen Arbeitsmarkt die Jugendarbeitslosigkeit so viel höher als anderswo in Europa.
Evidente che è un equilibrio inefficiente.
Das ist für diese Generation nicht nur in der Gegenwart ein Problem, sondern auch in Zukunft. Denn diese sogenannten Prekären werden kaum eine Rente haben, da die Arbeitgeber praktisch nichts für sie einzahlen und sie selber es gar nicht können bei diesen mageren Löhnen.
Invece gli altri 4,5-5 collaboratori autonomi irregolari.
In den betroffenen Staaten wächst eine Generation heran, die früher zum Mittelstand gehört hätte, jetzt aber absteigt und im Rentenalter mit fast 100%iger Sicherheit Sozialhilfe braucht. 20-30% dieser Generation wird kein Geld haben, um zu konsumieren. Auf den Sozialstaat kommen da also ungeheure Kosten zu und der Wirtschaft werden Konsumenten fehlen, da immer weitere Teile des Mittelstandes verarmen.
Peggiore rispetto agli altri.
Icchino zeichnet ein Fass auf ein Blatt Papier. Der obere Rand, das seien die Reichen, der Bauch, der Mittelstand. Der untere Teil, die Armen. Das habe bis in die 90er Jahre gegolten. Jetzt gebe es oben viel mehr Superreiche und unten viel mehr Arme. Der Mittelstand werde immer schwächer. Eine gesamteuropäische Entwicklung. In Italien schwinde der Mittelstand aber noch schneller und das habe mit dem Bildungswesen zu tun.
Ora, nei paesi come l'Italia, dove.
Unser Bildungswesen ist veraltet. Es vermittelt immer noch lexikalisches Wissen. Die Wirtschaft aber fragt nach gut ausgebildeten Leuten, die selbstständig Lösungen erarbeiten können. Unser Bildungswesen bringt solche jungen Menschen aber nicht hervor. Das schlechte Bildungswesen ist in Italien also Grund für künftige Armut geworden.
Fattore di povertà.
Nötig wäre ein Aufbrechen des starren Arbeitsmarktes, damit die Jungen bessere Zugangschancen zu Jobs bekommen und eine Verbesserung des Bildungswesens. An beidem versucht sich die Regierung Monti. Doch die Gewerkschaften wollen keine Veränderung im Arbeitsmarkt und im Bildungssystem hat die Regierung Berlusconi Milliarden gestrichen. Der 62-jährige Ferrandelli hat es gerade noch geschafft. Den Preis aber zahlen die vielen Roberto Lasos, die immer zahlreicher werden.
Der Beitrag von Massimo Agostinis. Und nun eine dringende Verkehrsmeldung. Auf der A5 Yverdon-Neuenburg zwischen der Verzweigung Yverdon und Yverdon-West in beiden Richtungen. Gefahr durch Schwäne auf der Fahrbahn. Nach Afrika. Nur wenige wagen den offenen Aufstand. 4000 weiße Farmer in Simbabwe nehmen ihr Schicksal, Bedrohung, Besetzung, Enteignung widerstandslos hin. Eine Ausnahme ist der deutsche Großfarmer Heinrich von Petzold, Nachkomme habsburgischer Junker mit deutschem Pass. Er hat die Regierung Simbabwes beim Schiedsgericht der Weltbank verklagt. Allein gegen Mugabe, der Bericht von ARD-Korrespondent Klaus Schnecker.
Eine afrikanische Idylle, Heinrich von Petzolds Forrester Estate, eine Autostunde von der Hauptstadt Harare entfernt. Mit Weide, Weiher, Villa, Wald und Sägewerk. 1988 hatte sein Vater das Gut erworben. Die Regierung von Robert Mugabe selbst hatte ihn eingeladen, im gerade mal 8 Jahre jungen Simbabwe zu investieren. Und anders als über 4000 enteignete oder vertriebene weiße Farmer hat der Nachkomme habsburgischer Junker mit deutschem Pass bis heute allen Widrigkeiten getrotzt.
Hier auf der Farm, auf der wir leben, stellen wir etwa 2500 Leute an.
Insgesamt hier in Simbabwe etwa 10.000 Leute.
Der Tabak läuft hervorragend, Weizen und Mais, auch die Viehzucht. Petzold hat auch noch den größten Forstbetrieb Simbabwes, Border Timbers, erst an der Börse in Harare notiert und rund 50 Millionen US-Dollar wert. Allein um seine Farm einzugrenzen, braucht der Großgrundbesitzer über 50 Kilometer Zaun. Das passt nicht ins Bild, jedenfalls nicht in das offizielle von Robert Mugabes Partei ZANU-PF.
Wir sitzen hier auf unserer Veranda, meine Kinder wachsen hier auf. Innerhalb der Partei sind viele Leute, die sich nicht darüber freuen.
Und auch Heinrich von Petzold, 39 erst, hat das schon zu spüren bekommen. Er wurde überfallen, gefesselt und verschleppt, musste stundenlang Revolutionslieder singen, sah Kalaschnikows auf sich gerichtet. Auf dem Papier ist praktisch auch er durch eine Verfassungsänderung enteignet. Ein Drittel seines Landes ist von Mugabe-Getreuen besetzt. Vorgeblich wegen der Landreform, künftig vielleicht auch wegen des sogenannten Indigenisierungsgesetzes, das ausländischen Firmen schwarzen Mehrheitsbesitz vorschreibt. Das in beiden Kampagnen postulierte Grundanliegen, sagt Petzold, sei ja nicht falsch.
Beides sind allerdings nur rechtliche Deckmäntelchen. Die Realität ist ganz anders. Es geht um eine habgierige, kleine politische Elite, die sich bereichern möchte. Erst an den Farmen. Und jetzt an den Unternehmen.
Zweimal halfen ihm schon Interventionen des deutschen Botschafters. Aber die Bedrohung will nicht weichen. Deshalb hat er den Kampf aufgenommen, allein gegen Mugabe. Er hat die Regierung beim Schiedsgericht der Weltbank ICSID auf Schadensersatz verklagt. Bei der Summe wird er mit Verweis auf das laufende Verfahren allerdings schmallippig.
Vielleicht kann ich nur sagen, wir haben in diesem Land ein Vielfaches investiert von dieser Farm hier. Und unsere Schäden sind viele, viele Millionen Dollar.
Petzold beruft sich auf simbabwische Gesetze, aber auch auf das bilaterale Investitionsschutzabkommen mit Deutschland.
Ich bin sehr dankbar, dass es viele Leute auch innerhalb der Exekutive und in der Legislative gibt, ich glaube, sie es gerne haben, aber nicht wissen, dass diese Abkommen existieren und dass man von denen nicht einfach wegschreiten kann.
Eine Antwort der simbabwischen Regierung auf die Klage soll in den nächsten 2 Monaten folgen. Dann darf Petzold wieder Stellung nehmen, dann noch einmal die Regierung.
Nachdem das dieses Vierfache hin und her erledigt ist, wird im Februar nächsten Jahres in Singapur die tatsächliche Verhandlung stattfinden und einige Monate danach erwarten wir von Exit einen Schiedsspruch.
Petzold wirkt entschlossen und unerschrocken. Er sieht sich als Unternehmer mit sozialer Verantwortung, kann auf Farmschulen, Gesundheitszentren und Werkstätten verweisen, die er privat betreibt, vergleicht die desperate Lage in Simbabwe mit der Geschichte Deutschlands und kommt zu dem Schluss, dass es nicht mal halb so finster ist in Afrika. Simbabwe sei im Süden des Kontinents ja schon eine Ausnahme. Die gesamte Region entwickle sich positiv. Und Simbabwe werde bald folgen, ist Petzold überzeugt. Vielleicht erst in 1-2 Jahren, vielleicht aber auch schon in ein paar Monaten.
Wir glauben, dass wir am Ende einer sehr schwierigen Zeit sind und dass wir danach ein schnelles Wachstum sehen werden und deswegen bleiben wir hier.
Klaus Stecker. Und nun ein Hinweis in eigener Sache. Diesen Freitag sendet das Echo live von den Solothurner Literaturtagen. Unser Thema: die Literaten und die Pflicht zur Einmischung. Sollen sich Schriftsteller in gesellschaftlichen Debatten zu Wort melden oder bleiben sie besser bei den schönen Worten? Wir diskutieren darüber unter anderem mit Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius und mit einem der besten Kenner der arabischen Literatur, Hartmut Fähndrich. Echo der Zeit live von den Solothurner Literaturtagen diesen Freitag. Und damit sind wir heute am Ende. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Georg Aufdermauer, am Mikrofon Peter Vögeli. Und das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS-Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.